Eine Immobilie kann man typischerweise mit 2% pro Jahr abschreiben. Ja, was heißt das? Ihr kauft eine Immobilie und vermietet sie, dann müsst ihr Mieteinnahmen ja versteuern. Dann könnt ihr aber verschiedene Dinge gegenrechnen, eben zum Beispiel die Zinsen, die eine Bank bezahlt, aber eben auch eine Abschreibung, also einen angenommenen Wertverlust der Immobilie. Und das bemisst sich am Gebäudewert der Immobilie, den ihr beim Ankauf dann quasi einmal mit dem Finanzamt ermittelt. Dann könnt ihr 2% davon jedes Jahr abschreiben. Wie wäre es, wenn ihr mehr abschreiben könnt, zum Beispiel 3% oder 4% oder 5%? Das hat logischerweise ganz erheblichen Einfluss auf euren Cashflow. Ist einer der, ich würde mal sagen, beliebtesten Steuerthemen, die wir hier so haben. Und die haben wir auch so gut wie für alle Immobilien bei uns mittlerweile umgesetzt. Sehr beliebt in der Community. Wie macht man das? Indem man ein Restnutzungsdauergutachten erstellt. Man beauftragt also einen Gutachter, der einem bescheinigt, dass die Immobilie nicht mehr 50 Jahre hält, sondern weniger. Und dadurch kriegt man dann eine höhere Abschreibung. Wir haben dazu für jeden, der das jetzt spannend findet, einen Partner, mit dem das sehr einfach und unkompliziert geht. Nämlich auf nutzungsdauer.com könnt ihr euch melden. Das sind Experten, die begleiten euch bei dem Prozess, ein solches Gutachten zu bekommen. Und dieses Gutachten amortisiert sich, wie ihr euch vorstellen könnt, logischerweise in kürzester Zeit von selbst. Und die wissen auch ganz genau, was sie machen müssen. Man muss meistens auch gar nicht vor Ort irgendwie einen Gutachter zur Immobilie schicken, sondern das sind Gutachten, die man so erstellen kann und die gehen mit euch auch, wenn es denn nötig ist, wirklich den Weg, das beim Finanzamt durchzusetzen. Sie geben euch eine Garantie, Geld zurück, wenn es irgendwie vom Finanzamt nicht anerkannt wird. Es lohnt sich also auf jeden Fall, in dieses Thema reinzugucken. Denkt an unseren Partner nutzungsdauer.com. Viel Spaß!
Hat er dann uns auf die Idee gebracht, wir könnten ja diese drei Immobilien in unsere eigene VV verkaufen und das Kapital, was wir damit erzielen, wäre dann ja praktisch weiteres Eigenkapital für den Kauf von anderen Objekten, weiteren Objekten. Ja, und das war halt eben dann auch nochmal ein Gamechanger, der uns halt eben da liquide gemacht hat, mit Eigenkapital ausgestattet hat, obwohl wir die Immobilien behalten haben, in einer noch steueroptimierten Struktur. Und ja, damit fing die Geschichte dann nochmal an, richtig Spaß zu machen. Ja?
Erzähl nochmal, wie da Eigenkapital entsteht.
Ja, sehr gerne. Also wir sagen einfach mal, wir haben eine Wohnung, die hat einen Marktwert von 200.000 und die ist noch mit 100.000 Euro bei der Bank belastet. Dann sind wir praktisch zur Bank gegangen als vermögensverwaltende GmbH. Und wir haben gesagt, ich bin jetzt die vermögensverwaltende GmbH und ich möchte eine Wohnung kaufen. Die gehört ganz zufällig mir. Die ist 200.000 Euro wert und ich möchte gerne jetzt 200.000 Euro haben, um diese Wohnung zu kaufen. Und in dem Beispiel hat das dann geklappt und dadurch sind durch diesen Kauf dieser einen Wohnung sind dann halt eben irgendwo 100.000 Euro freie, liquide Mittel entstanden, die wir dann halt eben wieder einsetzen konnten zum Kauf oder zur Eigenkapitaldarstellung von einer weiteren größeren Immobilie.
Der Immocation Podcast. Lerne Immobilien.
Ich darf heute mit Marco sprechen. Ein super Vorname natürlich, aber vor allem ein super Podcast-Gast. Deshalb, weil er eine sehr spannende Geschichte gemacht hat. Er hat jetzt zum Ende in einem Co-Invest, also jetzt ganz aktuell, das hat er uns auch mal vorgestellt, also Arkaden gekauft. Das ist quasi wirklich ein Gewerbeobjekt, wie man es so kennt. Ziemlich witzig mit so einem Platz davor und dann ist da ein Italiener drin und Anwalt und so weiter. Wo man sich immer fragt, wem gehören eigentlich diese Art von Gebäude? Zum Beispiel jetzt dem Marco. Eben eins, das ist aber jetzt ganz aktuell und davor eine spannende Reise hinter sich, wie die meisten von uns auch mit kleinen Wohnungen angefangen, dann irgendwann ein Mehrfamilienhaus gekauft und nebenbei hat er das gemacht, weil er eben Fulltime auch selbstständig arbeitet und wie man das alles auf die Kette kriegt und wie das so funktioniert, das wollen wir jetzt von ihm verstehen. Hallo Marco.
Ja, hallo, guten Tag, freue mich. Marco, freue mich besonders, weil ich ja jahrelang auf der anderen Seite war. Ich habe mir die Dinger ja auch immer angeguckt hier. Und habe gelernt und freue mich jetzt, dass ich einfach mal ein paar Informationen teilen darf und hoffentlich auch den einen oder anderen motiviere auf dem Weg, ja?
Ja, also wir haben von dir gehört, einen Vortrag bei uns auf dem Klassentreffen bei Immocation und das war einfach sehr, sehr toll, weil es eben um diese Arkaden ging und das fand ich eine sehr spannende Entwicklung dann, weil wir kennen das, kleine Wohnungen kaufen, dann Mehrfamilienhaus kaufen, aber dann so ein spezielles Gewerbeobjekt, da gehört dann schon auch extra Mut nochmal dazu, macht aber dann wahrscheinlich auch besonders viel Spaß, wenn es eben klappt. Das würde ich sagen, wir starten mal. Wir reden gleich über die Standorte Dülmen, Hagen, Herdecke, Iserlohn, also so Münster, Dortmund, irgendwie so in der Ecke. Ne?
Ja, richtig.
Genau. Wo kommst du ursprünglich her?
Ja, ich bin Dülmner, ich bin in Dülmen geboren und habe da auch 35 Jahre meines Lebens glücklich gelebt. Dann habe ich zwar die richtige Frau kennengelernt, die kam aber aus der Stadt Hagen. Und für einen Dülmner nach Hagen ist schon irgendwo eine harte Nummer. Nicht, weil es irgendwie schlechter ist, aber weil es einfach anders, ja, und nicht so heimelig. Und das war dann der Grund, warum wir dann letztendlich uns für den Lebensmittelpunkt Herdecke entschieden haben. Der hat nämlich die ähnlichen Strukturen wie Dülmen, also heile Welt, ist aber relativ nah an Hagen, sodass meine jetzige Frau, die Eva, auch nah an ihrer Familie ist. Und das war ihr einfach wichtig. Und so ergeben sich auch die Standorte. Also ich hatte schon ganz am Anfang zwei Standorte in meiner alten Heimat in Dülmen gekauft und zwei ETWs gekauft. Eine zum selber nutzen, da kommen wir vielleicht gleich noch drauf zu. Und mittlerweile wohne ich ja hier und lebe hier, werde hier auch bleiben. Und von daher hat sich dann auch der Investitionsstandort hier rüber verlagert, weil ich einfach meine Objekte in der Nähe haben möchte.
Ja. Also sagen wir ja auch immer so gerne, es ist gut, wenn man Bezug hat zu den Standorten irgendwie, weil dann kennt man sich einfach per se schon mal sehr gut aus und das ist natürlich perfekt. Ne? Du kommst aus Dülmen, Frau kommt aus Hagen und wohnst du in Herdecke und genau da hast du jetzt Objekte überall.
Genau, genau. Ja.
Okay, ja. Genau. Erzähl mal, wie es losging. Vor 2013 hast du schon was mit Wohnungen gemacht, weil du selber eingezogen bist irgendwie, ne? Glaube ich, zum Start.
Ja, also ich habe sehr lange zu Hause gewohnt, habe eine tolle Familie, die habe ich so lange wie möglich, das Hotel Mama habe ich genutzt, sagen wir mal spaßeshalber. Ja, und dann stand doch irgendwann der Zeitpunkt auf mit Mitte 20, okay, irgendwann muss der Junge ja mal raus. Und ich habe da so das Mindset auch von meinem Vater mitbekommen, ja, Miete zahlen kann man machen, aber vielleicht ist es auch schlau, wenn man eine eigene Immobilie abbezahlt, in der man wohnt. Und so bin ich dann wirklich mit Hilfe von meinem Vater direkt auf der oder auf dem heimatlichen Elternhaus eingezogen in die eigene Wohnung. Also die erste Wohnung, in die ich eingezogen bin, war dann schon eine Eigentumswohnung, die ich gekauft habe, die ich sehr günstig gekauft habe, damals noch mit Hilfe vom Bausparvertrag und wie man das so gemacht hat. Die haben mein Papa und ich dann so aufsaniert, ein bisschen flott gemacht, richtig schön gemacht. Ich bin ja auch in der Branche, dass ich auch ein paar Sanitärsachen dann etwas günstiger kriegen konnte. Ja, und das war dann so der Einstieg in die erste eigene Immobilie.
Erzähl mal kurz, wann war das Kaufjahr?
2003.
2003, was war da so ein Quadratmeter Kaufpreis? Das tut jetzt weh.
Ja, das war damals noch 2200 Euro. Das war aber eine sehr schöne Wohnung in einer Top-Lage, drei Wohneinheiten nur. Also das war schon mir schon klar, dass ich da selber wohnen möchte und das war für mich okay.
Okay, das finde ich jetzt schon recht hoch vom Quadratmeter. Für 2003, was ist denn da jetzt ein Quadratmeter Verkaufspreis?
Ja, die sind bei 3,5.
Okay, das geht ja sogar noch. Hätte ich jetzt noch größer erwartet, den Sprung, ehrlich gesagt. Ne? Mhm. Okay, jetzt genau, erzähl mal ganz kurz, was du hauptberuflich machst, dass man das ein bisschen einordnen kann.
Ja, ich bin selbstständig Unternehmer, darf in einem Unternehmen arbeiten mit meinem Geschäftspartner Harald zusammen. Wir sind eine Vertriebsagentur, das nennt sich bei uns Industrievertretung. Und wir sind das vertriebliche Bindeglied zwischen Industrie und dem Großhandel für Heizung und Sanitärprodukte. Wir machen also alles das mit unserer Truppe, was normalerweise auch ein festangestellter Außendienstler machen könnte. Aber wir machen das halt eben auf Provisionsbasis und dadurch sind wir immer hungry und immer aktiv und gehen immer nach vorne. Ja?
Und das beschäftigt dich wahrscheinlich auch relativ intensiv.
Ja, das ist ein absoluter Vollzeitjob. Also wer jetzt glaubt, ich bin so zur Hälfte nur berufstätig und zur anderen Hälfte kümmere ich mich um die Immobilien, das ist nicht so. Ich arbeite recht viel und auch sehr, sehr gerne, habe da total Bock drauf. Aber die Zeit drumherum, die ja jeder Mensch hat, die habe ich dann zu einem Teil dann halt eben auch für Immobilien genutzt. Und da ging es halt eben ausschließlich darum, eine Altersvorsorge herzustellen. Das war mal so der Urgedanke, die Keimzelle auch von den ganzen Überlegungen, ja.
Ja, also wir werden gleich im Detail drüber sprechen. Ich sag's quasi nur im Vorgriff. 2021 fängst du dann an. Wir reden über gut 30 Wohneinheiten, die du gekauft hast. Eins davon ist ein größeres Mehrfamilienhaus. Der Rest sind verteilt Wohnungen. Mhm. Dann reden wir über diese Arkaden, die du auch gekauft hast jetzt. Mhm. Wie organisierst du das zeitlich? Weil das ist ja ein selbstständigen Job. der wirklich intensiv ist, und Eigenkapital und Zeit sind die beiden großen Engpässe. Wie organisiert ein Kind, habt ihr auch einen Sohn?
Ja.
Da ja, stellen sich viele Fragen, wie das funktioniert, glaube ich.
Ja, das geht. Also das war ja auch mal ganz anders gedacht. Ja, wir hatten ja mal eine andere, bevor wir euch kennengelernt haben, hatten wir da auch noch eine andere Idee. Zum Hintergrund, Marco, für mich war immer, ich habe immer sehr viel Energie reingesteckt in meine Arbeit und das Geld zu verdienen. Ich habe mir immer sehr viel Mühe gegeben, ich war immer sehr engagiert, leidenschaftlich, ich habe immer tolle Jobs in tollen Unternehmen gehabt und habe mir auch sehr viel Mühe gegeben, das Geld zu verdienen. Ab dem Punkt aber habe ich mich nicht mehr drum gekümmert. Ich habe die Verantwortung abgegeben an irgendwelche Leute, die mir irgendwelche Produkte verkauft haben, die ich aber selber nie in der Tiefe verstanden habe. Und das hat sich auch nie gut angefühlt, aber ich dachte, das wäre alternativlos und habe das dann einfach so gemacht. Und das haben wir dann vor einigen Jahren, 2020, 2021, mit meiner Frau gemeinsam haben uns mal hingesetzt, haben gedacht, Mensch, das kann eigentlich nicht so sein. Wir müssen auch auf dem Wege mehr arbeiten. Und da wir schon die Affinität zu Immobilien hatten und auch schon Immobilien hatten, zu dem Zeitpunkt war eigentlich klar, wir müssen das Ganze noch ein bisschen größer ziehen. Und so kam das Ganze. Und wir hatten damals 2020 die Zielsetzung, dass wir Ende 2023 15 Wohneinheiten haben wollten.
Hm.
Und ja, das erschien uns aber damals auch mit damaligem Mindset und Möglichkeiten als ultimativ viel und ultimativ groß. Und dann haben wir gedacht, boah, die Ziele müssen ja groß sein. Man muss sich große Ziele setzen. Komm, 15. Und ich weiß nicht, als ich das zum ersten Mal auch meiner damaligen Bank kundgetan habe, die haben dann genauso gestaunt wie ich auch. Aber da sieht man mal wieder, wenn man den Weg dann mit der richtigen Hilfe ein bisschen vorangeht, dann geht das auch, dann funktioniert das auch.
Ja, ja, toll. Nochmal die Zeitfrage. Also ja. Dein Tag hat auch 24 Stunden, gehe ich davon aus, wie bei uns allen. Wann machst du das? Also wann führst du Bankgespräche, wann führst du Mietergespräche, mhm. wann guckst du nach Immobilien online? Du wirst tagsüber, mhm. denke ich mal, sehr eingebunden sein.
Ja.
Machst du das abends? Gibt es einen Immobilientag die Woche? Oder?
Nee, in der Tat abends. Ich muss aber auch sagen, ich mache das nicht alleine, sondern ich habe natürlich hier das große Glück, meine Frau zu haben, die Eva, die steht da voll hinter. Das ist ultimativ wichtig und die hilft mir auch, gerade bei den Dingen, die ich nicht so gerne mache. Ich mache nicht so gerne die kleinen Dinge und Eva macht nicht so gerne die großen Dinge, wobei ja jeder klein und groß anders definiert. Aber ich sage mal, so eine Nebenkostenabrechnung, da fühlt sich die Eva eigentlich ganz wohl bei. Und ich beim Bankgespräch, beim Finanzierungsgespräch oder bei einer Steuerstrategie, da fühle ich mich ganz wohl. Und dadurch sind wir ein wunderbares Paar, auch in der Hinsicht. Und die Domakarten habe ich ja alles andere als alleine gekauft, sondern da mit meinem Partner, mit dem Daniel. Und der Daniel ist dort vor Ort, hat auch Nähe zu Immobilien und nimmt mir da auch vieles ab. Also wir teilen uns die Skills so ein bisschen auf. Und ja, man hat ja abends immer mal eine Stunde oder zwei. Und das lässt sich auch wirklich locker auch regeln. Manchmal raucht mir auch der Kopf, wenn mal so zwei Badsanierungen gleichzeitig kommen und da klappt irgendwas nicht. Aber das kann man schon, neben einem Vollzeitjob kann man das schon machen. Doch.
Wann stehst du auf und wann gehst du ins Bett?
Ja, also ins Bett gehe ich eigentlich immer. Ich habe jetzt auch diesen Uro-Ring, der ist ja, den habe ich ja durch euch kennengelernt. Der ist ja in eurer Community verbreitet. Also so ein Scanner, der halt eben auch für besseren Schlaf sorgt und das Ganze so ein bisschen trackt. Ja, ich gehe so meist zwischen 11 und 12 ins Bett und stehe eigentlich so um 6.30 Uhr, 6.40 Uhr stehe ich auf für gewöhnlich.
Okay. Und dann ist aber wahrscheinlich mit Kind, ne? Dann ist auch erstmal Kind fertig machen. Geht schon in die Schule, oder, glaube ich?
Ja, der Leon ist 9 und der geht in die Schule, aber da macht die Eva auch viel. Ich habe da das Ding Komfort, dass ich hier zu Hause. Eva sagt immer, ich bringe alles nur durcheinander, also das hat die voll im Griff. Das läuft dann schon ganz gut, ja.
Okay, super Team, Teamwork.
Ja, so ja.
Und du arbeitest von zu Hause aus bei deinem selbstständigen Job?
Nee, wenig. Also ich habe ein Homeoffice hier, in dem ich auch gerade sitze, aber in Wirklichkeit findet unsere Realität bei den Kunden vor Ort statt. Wir fahren oft zum Großhandel zu unseren Kunden, wir fahren zu unseren Installateuren, teilweise mit den Produkten auch und stellen die dort vor. Und das ist eigentlich der Kern von dem Ganzen. Wobei ich aber natürlich auch nicht nur beim Kunden sein darf, sondern wir sind 10 Mitarbeiter, wir sind ein Team von 10 Leuten. Und da muss ich auch ein bisschen mit dem Harald gemeinsam gucken, administrativ und auch ein bisschen am Unternehmen arbeiten. Und daher ist immer der ein oder andere Bürotag auch mal anfällig.
Ja. Ja. Ja, also viele Bälle, die du jonglierst. Wahnsinn. Zweiter Engpass, gleich kurz angesprochen zu Beginn.
Ja.
Eigenkapital. Ja. Jetzt kann man schon, wenn ich hier in die Liste gucke, sind das, weiß ich nicht, 2,5-3 Millionen Kaufpreis addiert plus die Arkaden, da kommt was zusammen. Du hast keine 2 Millionen geerbt, glaube ich.
Ja, richtig.
Wie hast du, was war deine Strategie mit dem Eigenkapital, um dahin zu kommen?
Ja, so ein bisschen Risiko gehört ja auch dazu. Ne? Ich bin zwar auch ein konservativer Mensch und auch sicherheitsliebend, aber ich bin auch bereit, kalkulierte Risiken einzugehen, war ich immer. Das heißt, wir haben dann all die Verträge, die ich über die Jahre mal abgeschlossen habe, haben wir gekündigt und haben die alle aufgelöst. Das heißt, ich habe jetzt keine privaten Renten mehr irgendwo liegen, sondern die Dinge haben wir alle komplett liquidiert. Und das war dann unser erstes Startkapital, mit dem wir dann für die einzelnen Wohnungen dann zum Teil das Eigenkapital gezahlt haben. Ich muss aber auch dazu sagen, dadurch, dass ich jetzt in eine Firma eingestiegen bin, die eine sehr, sehr gutes Rating hat bei den Banken, konnte ich am Anfang auch sehr viel einzelne Wohnungen ohne Eigenkapital machen, komplett gänzlich ohne Eigenkapital. Wir haben nahen Kontakt zu unseren Bankern, die kennen uns sehr gut. Die haben uns die letzten Jahre verfolgt, die haben ein hohes Vertrauen und von daher konnten wir da auch diese 110% Finanzierung machen, ja.
Okay, also du hast, 2021 ging es ja dann intensiver los, da hast du dann eben diese 14 Einzelwohnungen plus das 19er Mehrfamilienhaus gekauft, da hast du am Anfang die Wohnungen zu 110% finanziert, also ja, ganz ohne Eigenkapital. Und haben die, also die Standorte sind hier Dülmen, Hagen und Herdecke, haben die sich von Anfang an von selbst abgezahlt oder wie hat sich das angefühlt, diese 110% Finanzierung?
Ja, wir haben immer so gerechnet, dass wir auch bei der Qualität, die wir gesucht haben, dass wir wollten nicht unbedingt Cashflow, sondern wir haben eigentlich immer eine schwarze Null kalkuliert. Und das durften durchaus auch mal 100 Euro minus sein im Monat, weil wir in der Vergangenheit für unsere Altersvorsorge ja auch Geld bezahlt haben jeden Monat. Und das haben wir dann nur umgeschichtet. Also wir hatten nicht den Anspruch, dass wir da direkt von leben wollen. Ich mag meinen Job und werde den auch noch weitermachen. Und davon leben wir als Familie auch. Und deswegen war das klar, dass es halt eben einfach ein Langfristthema sein sollte. Wirklich Rente und natürlich auch die nächste Generation da vielleicht schon mal so ein bisschen mit absichern, sage ich mal. Das war eigentlich die Idee an der ganzen Geschichte. Und im Wesentlichen haben unsere Immobilien eine schwarze Null. Wir haben allerdings, vielleicht kommen wir gleich noch zum Thema Herausforderungen. Ich habe auch mal ein großes Ding variabel finanziert. Das tut gerade richtig weh, aber das vielleicht zum späteren Zeitpunkt noch.
Ja, genau. Ich habe mir gerade notiert, müssen wir unbedingt drüber sprechen. Ja. Sind ja einige reingelaufen, wir selbst auch mit unseren Wohnungen in Bayern. Ja, da haben wir ja 25 Wohnungen auch variabel finanziert und dann war die große Frage, wann man die dann festschreibt. Kommen wir gleich zu. Lass uns mal kurz die Standorte ein bisschen auseinandernehmen. Mhm. Dülmen, Hagen, Herdecke erstmal, Iserlohn, dann später noch die Arkaden, aber kannst du die mal gegeneinander also ein bisschen abgrenzen? Wie groß sind die und wie gut funktionieren die in der Vermietung und so?
Ja, Dülmen, Münsterland, ländlich geprägt, konservativ, in der räumlichen Nähe zu Münster, 40 Kilometer südlich, 50.000 Einwohner.
Ach doch, okay.
Sehr Stadt der Wildpferde, sehr schöne Stadt. Da will man gerne wohnen und die Wohnungen, die wir dort haben, das handelt sich ja zum einen um die Wohnung, die ich damals selber umgebaut und bezogen habe, die ich ja 10 Jahre selber bewohnt habe, bevor ich dann mit der Eva gemeinsam hier gebaut habe. Und eine zweite Wohnung, die ich dann dort gekauft habe, da haben wir eigentlich überhaupt keine Probleme. Also wenn ich die einstelle, dann muss ich die nach 24 Stunden wieder offline nehmen, weil ich wirklich eine sehr, sehr hohe Nachfrage an Mietern habe, die dort in der Wohnung und exakt an dem Standort da auch wohnen wollen, ja.
Was ist Kaufpreisniveau in Dülmen aktuell? Also zu was würdest du gern einkaufen und zu was würdest du gern verkaufen?
In Dülmen würde ich jetzt gar nicht mehr investieren, weil ich ja zu weit weg bin davon. Die beiden Dinge, die wir haben, die sind ruhig. Da haben wir die Mieter jetzt schon länger drin. Das funktioniert super und auch recht unaufwendig. Aber das wäre jetzt für die Zukunft kein Standort mehr, an dem ich investieren würde, weil ich mit 85 Kilometern meiner Meinung nach einfach ein Stück weit zu weit weg bin. Und ich auch nicht meinen Papa, der wohnt noch in Dülmen schon, aber ich will den ja auch nicht dann immer vor die Karre spannen. Der macht dann hier und da schon mal so einen kleinen Hilfsdienst für uns, wo ich auch dankbar für bin, aber das kann ja auch nicht in größerem Umfang dann irgendwo sein. Der hat ja auch andere Pläne in seinem Alter. Ne?
Was ist das Mietniveau in Dülmen?
Einfach. Ja, so Je nachdem variiert sehr, aber wir sind dann so eher so bei 8 Euro, würde ich sagen, im Mittel.
8 Euro, okay, okay. Mhm. Und Quadratmeter Einkaufspreis, hast du noch ein Gefühl oder bist einfach nicht?
Ja, wenn wir, ja, so zwischen 2,5 und 4 ist da sicherlich alles dabei, ne?
Okay, okay. Oh, das ist natürlich schon relativ teuer dann, wenn ich mir vorstelle, für 4 einzukaufen bei 8 Euro Miete, das ist.
Weil dann kriegst du auch schon ein bisschen mehr Miete. Die 8 ja, okay. Euro waren jetzt ja. eher bei der 2,5, so in dem Verhältnis ungefähr, ne?
Ja, ja. Okay, du, weil du gerade sagtest mit der Entfernung, wie macht ihr das mit, also hab gerade schon gehört, Nebenkosten macht ihr offensichtlich selbst, ja. Macht die Eva, ne, deine Frau.
Ja.
Das heißt, ihr macht die Verwaltung komplett selbst, bei den Einzelwohnungen die Mietverwaltung und bei dem Haus macht ihr komplett die Hausverwaltung selber?
Nee, bei dem Haus machen wir noch nicht, ist vielleicht auch noch eine auf die Frage von dir eben zum Thema, wie macht ihr das zeitlich? Also wir haben uns bei dem großen Mehrfamilienhaus, bei dem 19 WG, ganz klar entschieden, eine Hausverwaltung zu nehmen, die das auch vorher schon gemacht hat, die sehr vertraut ist mit dem Haus und mit den Prozessen und mit den Mietern und mit dem Einkommen. Es ist auch ein öffentlich geförderter Wohnraum, Marco. Mhm. Und auch da ist natürlich noch immer ein bisschen mehr Vorbereitung erforderlich, auch bei Mietwechseln. Und das machen die sehr gut. Und deswegen haben wir uns dafür entschieden und geben dann halt eben auch irgendwo ein Pünktchen Rendite halt eben dort auch ab, ja.
Und die machen auch die Mietverwaltung dann?
Die machen auch die Mietverwaltung in Abstimmung mit mir. Das ist so eine halbe Nummer im Moment, ja.
Okay, da ich schätze jetzt mal 30 Euro pro Einheit oder so wahrscheinlich. Irgendwie sowas wird man bezahlen.
Ja, richtig. Ja.
Okay, okay, gut. Also das war jetzt Dülmen, Hagen. Wie ist Hagen im Vergleich?
Ja, Hagen ist so von der B-Stadt, sage ich mal. Da ist eine Universität, ist eine große Stadt im Dortmunder Süden. Ist auch eine Stadt, die sehr ambivalent ist. Also es gibt einige schöne Ecken dort. Es gibt aber auch wirklich Ecken, die sind einfach unfassbar in die Jahre gekommen, wo es wahrscheinlich auch schwieriger werden würde, dort Mieter zu bekommen. Aber in der aktuellen Situation sind auch solche Wohnungen gefragt. Wir haben halt eben Zuwanderung extrem und wenig Leerstand auch in Hagen. Wir haben aber in Hagen ganz genau auf den Mikrostandort geguckt. Also wir durch die räumliche Nähe, die wir hier haben und auch durch die Vergangenheit, die Eva dort hat, konnten wir natürlich bei Straßenzügen genau sagen, okay, wir wissen, dort wollen die Menschen wohnen. Und da passt auch die Wohnung zu den Mietern, die wir gerne haben wollen und in anderen Bereichen nicht. Und wir sind dort investiert, wo wir ein gutes Gefühl haben und wo wir guten Wohnraum anbieten.
190.000 Einwohner. Wow,
habe ich gerade geguckt. Ja. Ja, unterschätzt man. Ne? Auch Fernuniversität und das ist schon eine kleinere Großstadt, ja.
Ja, okay, genau. Dann jetzt machen wir noch im Vergleich dazu Herdecke.
Ja, Herdecke ist so klein und urig, direkt an der Ruhr gebaut. Hier gibt es auch so ein 300 Jahre altes Viadukt. Der Dortmunder Süden, also viele aus dem Dortmunder Bereich wollen auch in Herdecke wohnen. Da ist Wohnraum immer knapp, hohe Nachfrage hier. Wenn wir eine Anzeige schalten, wo steht Wohnung in Herdecke zu vermieten, dann ist es immer wirklich eine sehr, sehr hohe Nachfrage da. Und da kann man dann auch bei den Mietern so ein bisschen gucken, kann sich die aussuchen. Das ist natürlich sehr komfortabel für uns, da freuen wir uns dann immer drüber. Ja, aber in Herdecke wird relativ wenig gebaut, gerade neuer Wohnraum fehlt. Ist unten ein bisschen was gemacht worden, ist Wohnraum geschaffen worden. Aber Bestandsimmobilien sind immer mal wieder auch einzelne Wohnungen, die man schon mal kaufen kann. Da muss man allerdings immer bei den Preisen gucken, ne?
Was ist Kaufpreisniveau in Herdecke und in Hagen?
Ja, also ganz unterschiedlich. Also in Hagen kann man schon ab 1.000 Euro kaufen.
Wow.
Ja. Und in Herdecke zentral ohne die umliegenden Orte, dann fängt das so, ich sag mal, bei 2.000 Euro irgendwo an. Sind aber auch immer wieder Dinge mit 3-4 dabei.
Ja. Und Mietniveau?
Ja, Mietniveau hier unten in dem Neubaubereich, da sind wir teilweise schon bei über 15 Euro, 16 Euro. Weiter oben im Altbestand zwischen 8, 9, 10, würde ich sagen.
Okay, und Hagen?
Oh, Hagen auch schon bei 5,50 Euro geht es da los, ne?
Ja. Ja, krasser Unterschied, ja. Ja. Wie weit sind die auseinander? Schon
auch gar nicht mal, das sind 5, 6 Kilometer.
5, 6 Kilometer?
Ja.
In Hagen ist ja verrückt. Ja. Also, ja, das ist immer wieder da oben in der Gegend Wahnsinn, wie die Lagen beieinander liegen. Da muss man echt, also. Wahnsinn.
Ja, und nicht weit von hier das Ruhrgebiet, ein Ballungsgebiet, da merkst du ja gar nicht, ob du noch in Mülheim bist oder in Duisburg. Das ist alles ein Bereich mit, ich glaube, 15 Millionen Menschen, die da wohnen, da gibt es diese Grenzen gar nicht. Da ist es natürlich noch dichter, ja.
Ja, ja. Ja, Wahnsinn. Okay, so jetzt, also sagen wir mal 2021, dann habt ihr euch das Ziel gesetzt, bis 2023 15 Wohneinheiten kaufen. Das habt ihr mal auf jeden Fall locker erreicht. Wie war das dann? Also wie ging so das Hochskalieren? Die ersten sind ja dann, also in Dülmen, die gab es schon, glaube ich, ne? Oder habt ihr da?
Ja, in Dülmen, die beiden gab es ganz genau. Die Eva hatte auch hier eine selbstbewohnte Wohnung in Hagen, als wir uns dann kennen und lieben gelernt haben. Und als wir dann die Entscheidung getroffen haben, Mensch, wir könnten was im Bereich Immobilien machen, das wäre eigentlich am sinnvollsten. Dann war ja irgendwo klar, okay, jetzt müssen wir jemanden finden, der uns das richtig beibringt. Ja, wir müssen das lernen, richtig wie ein Beruf, weil wenn wir mit einer, zwei Wohneinheiten hier rummachen wie in der Vergangenheit, das kriegen wir hin. Aber wenn wir es jetzt doch mit 15 Wohneinheiten aufbauen wollen, dann brauchen wir ja irgendjemanden, der uns das richtig zeigt. Wir brauchen einen Mentor, wir brauchen irgendwie, weiß ich nicht, einen VHS oder eine Uni oder irgendwas in der Richtung. Ja, und dann haben wir euch gefunden. Und da bin ich sehr glücklich für und auch sehr dankbar, weil das war in Wirklichkeit der Gamechanger. Also all die Dinge, die wir da jetzt gemacht haben, Marco, und die da stehen, die haben wir fast ausschließlich gemacht, weil wir das bei euch und bei euren Coaches auch gelernt haben. Und die Masterclass war da einfach wirklich ein Gamechanger, muss ich und darf ich hier auch, glaube ich, sagen. Das war die Weichenstellung in die Richtung, wo es dann richtig professionell wurde. Ja.
Marco, tausend Dank. Freut uns, deswegen machen wir es. Deswegen habe ich tatsächlich nicht gefragt, aber es ist schön, dass du es, schön, dass du sagst, schön, dass wir einen Beitrag leisten konnten. Gemacht habt es am Ende ihr, logischerweise. Also diese ersten Wohnungen kaufen. Wie hat sich das angefühlt in der Akquise? Du hast dann wahrscheinlich angefangen, online zu schauen, und dann war das, also 2021 war ja noch vor dem Zinsanstieg, Preise sehr hoch, oder?
Ja.
Wie hat sich das angefühlt in der Akquise?
Ja, also auch da, ich habe ja erstmal die Masterclass gemacht und habe mir Know-how reingeholt, zum Teil auch mit der Eva gemeinsam, und dadurch haben wir schon Selbstvertrauen bekommen. Also ich habe auf einmal gemerkt, ich tappe da nicht mehr im Dunkeln, sondern ich habe eine Idee. Und von jedem Coaching zu jedem Coaching wurden die Ideen immer konkreter. Wir haben einen geilen Fahrplan gemacht, wir haben Einzelcoachings genommen, wir haben sogar einen Prozess entwickelt, würde ich sagen, wie wir halt eben nicht mehr, wie scheiße war das immer, wenn man da abends so auf der Couch gesessen hat und hat bei Immobilien-Scout irgendwie gesucht, aber man wusste ja gar nicht, wonach hat man gesucht, und dann ist man wieder von rechts nach links geflogen. Das war ja nicht zielführend, das war ja nicht griffig. Also haben wir da einen Prozess gelegt, da gibt es ja Scroller, Immometrika, haben wir durch euch kennengelernt. Da haben wir ein Profil eingegeben. Ich kriege heute noch E-Mails von Dingen, die meinem Suchkriterium entsprechen. Und damals, hört sich jetzt so an, gerade ein paar Jahre her, aber da waren die Zinsen ja noch bei 1%. Die Kaufpreise, Marco, waren auch sehr hoch. Ja, aber viel schlimmer war noch, die Nachfrage war ja brutal. Mhm. Du hattest ja fast gar keine Chance, irgendwie ranzukommen als Newcomer. Und da haben wir dann einen schlanken Prozess aufgelegt. Immometrika hat uns dann die Angebote gegeben. Wir haben dann reingeguckt ins Handy, passt oder passt nicht, und hatten dann eine vorgeschriebene E-Mail mit unserer Immobilienbroschüre, die wir fertig gemacht haben. Auch ein ganz wichtiger Punkt, Immobilienbroschüre, Investorenbroschüre, die wir ja gemacht haben, die haben wir angehängt. Wir haben direkt eine Finanzierungsbestätigung von der Bank angehängt. Die hatten wir immer so in verschiedenen Schritten. Tja, und damit hat man dann doch relativ schnell dem Glück auch auf die Sprünge helfen können. Da war es nämlich dann auf einmal viel verbindlicher. Und ich sag mal, wir haben dann nicht mehr in den dunklen Wald geballert mit Schrot, sondern wir haben dann gezielt einzelne Schüsse abgegeben und konnten dann nochmal einen Treffer landen, ja.
Und also du glaubst, ihr habt, weil du ja auch schon sagst, man ist da so viele Mitinteressenten zu dem Zeitpunkt, da ging es ja wirklich um Geschwindigkeit, um sich durchsetzen, da habt ihr durch eure Professionalisierung, hast du gemerkt, du kriegst dann Gehör bei den Verkäufern, bei den Maklern?
Ja, man wird ja in der Masterclass auch extrem auf die andere Sichtweise geschult. Also das hilft ja immer total, wenn ich weiß, wie tickt denn eigentlich so ein Makler? Was braucht der denn eigentlich? Was will der eigentlich? Wo sind die Motive, die für ihn wichtig sind? Was will der Verkäufer? Wie sieht der die Sache? Und wenn man dieses ganze Spielfeld so auf einmal die Puffelteilchen so hinlegt, dass man das Bild erkennen kann, dann war das ja alles ganz anders. Wir sind ganz anders aufgetreten. Wir hatten auch ein ganz anderes Selbst, Bewusstsein in dem Sinne. Wir haben eine hohe Verbindlichkeit. Wir haben immer unsere Versprechen eingehalten. Wir waren einfach Menschen, sind einfach Menschen, an die man auch gerne verkaufen wollte, weil man wusste, das wird schon laufen. Wir hatten direkt einen Notar. Wir haben dann teilweise innerhalb von wenigen Tagen auch einen Notartermin immer anbieten können. Da hat der Verkäufer noch, der Makler ja auch gesehen, Mensch, das ist dann, da platzt jetzt nicht noch irgendwo ein Ding, sondern die wollen nicht nur gerne kaufen, sondern die können auch kaufen. Das haben sie uns schon bewiesen. Und das war eigentlich, glaube ich, die Phase, in der wir dann auch mal hier und da eine Nase vorn hatten. Wir haben aber auch oft genug das Rennen verloren und es reicht ja ein zweiter Platz. Auch der hilft dir dann ja in dem Fall nicht. Dann bist du ja auch raus, ne, wenn es die Immobilie nur einmal gibt.
Ja. Ja, lass mich kurz deine Investorenbroschüre, ich habe sie vor mir hier, ja. Du hast mir freundlicherweise geschickt im Vorfeld. Erstmal 3K VV GmbH, was heißt das?
Ja, wir haben dann im weiteren Verlauf, haben wir dann eine Vermögensverwaltende gegründet. Mhm. Das war eine Struktur, die wir gelernt haben und die ich für gut erachtet hatte. Und 3K ist unser Synonym. Warum? Weil auch da ist schon der Leon, die nächste Generation mit drin, soll auch so ein Indiz darauf sein. 3K, unser Nachname ist einfach Clausing, K. Und der Leon, die Eva und Marco, ich, wir sind dann die 3K. Und schön. So heißt dann die Vermögensverwaltung, in der sich dann jetzt halt eben auch aus steuerlichen Gründen einige Immobilien befinden.
Ja, ja, genau. Können wir auch gleich noch über Steuer kurz reden. Ich will quasi nur die Investorenbroschüre. Man hat dann so eine, also ein schönes Bild von euch drei, ne? Guten Tag. Da gibt's dann eine kurze Vorstellung, ein paar gute Worte. Wir bedanken uns herzlich, dass Sie sich Zeit nehmen für ein Kennenlernen. Dann ist in Kürze eine weitere Folie, was wir planen, wen wir suchen. Da steht sehr konkret Mehrfamilienhäuser mit 4 bis 20 Einheiten, Eigentumswohnungen bis 3 Zimmer. Genau, dann eine Vorstellung von Eva und von dir, jeweils, also ja, nur 2, 3 Sätze und ein schönes Bild von euch, das macht einfach einen Unterschied, ne? Und dann die Strategie ist erklärt, auch auf einer extra Seite, was ihr vorhabt, dann auch jetzt hier bis 2026, also da gibt's quasi schon einen Ausblick, ne? Suchprofil und die Standorte, kurz erklärt, auch ganz kurz und knapp, ja, sind glaube ich 2 Sätze, warum ihr euch für Hagen, Dülmen und so entschieden habt, auch super. Dann einmal euer Portfolio auf einer Seite, wirklich kompakt, eine Tabelle mit nicht zu vielen Daten drin. Wie ich auf einer Folie sehe, die neuen Objekte quasi mit dem einen mehr, die Quadratmeter, die aktuellen Marktwert und die Mieten. Ein paar Bilder, mehr so Impressionen, nicht Bilder von allem und die Kontaktdaten. Super. Mhm. Ne? Also so kann man wirklich, ich habe das im Vorfeld auch angeguckt und so, kann selber sagen, also da brauchst du im Zweifelsfall nicht mal 5 Minuten, scrollst erstmal durch, hast schon einen sehr, sehr konkreten Eindruck, was ihr vorhabt. Also toll, ja, sollte jeder haben sowas, glaube ich.
Ja, hat auch den Unterschied gemacht. Marco, wir sind jetzt gerade bei der Akquise, da hat es geholfen.
Ja.
Einen Unterschied hat es ganz sicher bei den Bankgesprächen gemacht.
Ja, logisch.
Es ist unfassbar. Du kannst es dir vorstellen, vielleicht der ein oder andere Zuhörer, Zuschauer nicht, wie intensiv positiv die Banken auf so eine Unterlage reagieren. Mhm. Das war wirklich für mich auch nochmal, ich hatte hohe Erwartungen daran, aber auch für mich überraschend, wie extrem die Reaktionen waren. Weil natürlich der jeweilige Bankmensch ja auch eine Marktfolge hat. Und ja auch letztendlich uns nochmal dort verkaufen muss bei seinem Vorgesetzten. Und da hilft diese Unterlage ihm einfach extrem. Und das war auch wieder so ein Hack, den wir von euch bekommen haben, wo mir mein Bankmensch, den ich seit 25 Jahren kenne, sagt, Marco, so ein Ding legt mir hier keiner auf den Tisch. Also ich mache das 25 Jahre, so ein Ding hat mir hier noch keiner auf den Tisch gelegt. Und da wussten wir halt eben auch wieder, das sind so... Ja, die Summe der Kleinigkeiten macht am Ende den Unterschied. Ja, es ist immer nur eine Investorenbroschüre, es ist immer nur ein Bild von der Familie, aber in Summe, wir alle sind emotional und handeln auch emotional und das wollten wir natürlich damit, also wir wollten den Leuten wirklich ein Bild geben, wer sind wir? Ganz ehrlich und ungeschönt, das sind wir, könnt ihr euch damit identifizieren, dann würden wir gerne mit euch zusammenarbeiten und wenn nicht, dann ist es auch okay, das müssen wir dann ja auch akzeptieren, ne?
Schön, wie man auch den Vertriebler in dir hört.
Ja, ja, okay.
Aber genau, so funktioniert es. Am Ende verkaufen wir. Also wir verkaufen überall. Im Einkauf von Immobilien verkaufen wir uns als Käufer. Wir verkaufen uns gegenüber der Bank. Wir verkaufen auch gegenüber dem Mieter, logischerweise. Und das hilft, ja. Genau, Akquise wollte ich noch nicht ganz verlassen, das Thema. Noch, du hast gerade schon gesagt, Immometrika, das ist eine Metasuchmaschine, mit denen wir partnern. Es gibt auch andere. Aber nach was hast du geguckt? Du hast einfach Quadratmeter Kaufpreise dir angeguckt.
Ja, ich habe die Profile eingestellt über die beiden Standorte, wo wir suchen, was wir suchen, habe das grob umrissen und jetzt kriege ich ja dann in besten Zeiten 10 E-Mails am Tag, wo man wirklich nur einen Blick drauf werfen muss. Also Quadratmeterpreise, gucke ich, Lage gucke ich mir an, Wohneinheiten, Baujahr gucke ich mir an und ich sag mal, nur jeden 10. gehe ich überhaupt erst rein. Sondern 9 von 10 kann ich schon ausschließen, indem ich einfach nur die E-Mail an die Seite wische, weil ich einfach sage, passt nicht, ja?
Und das ist jetzt auch heute so. Ich meine, es gab ja deutliche Änderungen in der Akquise. Das können wir jetzt gerade auch, vielleicht kannst du mal vergleichen, Akquise 21 zu Akquise 24.
Ja, Akquise 21 waren wir natürlich voll im Tunnel, wir haben Vollgas gegeben. Da wussten wir, jetzt ist genau die Zeit, die Zinsen sind genau richtig. Wir geben uns den Glaubenssatz nicht selber, dass man ja keine Immobilien findet und dass die alle viel zu teuer sind, sondern wir geben jetzt Gas. Jetzt sind wir dann eher so im Bereich Konsolidierung, sag ich mal. Wir halten noch ein Auge drauf, aber wir kaufen jetzt nicht mehr so viel und nicht mehr so hungrig, sondern wir sind jetzt eigentlich in so einem Bestand, wo wir sagen, passt. Allerdings sind wir jetzt auch irgendwie zu weit, um zu sagen, wir hören auf damit. Das wäre ja auch Blödsinn. Jetzt hat man das Know-how, man hat das Netzwerk und jetzt gucken wir ganz gezielt nach einzelnen Dingen, die wir dann machen, vielleicht auch im Co-Invest. Dies Jahr wird aber ankaufsmäßig etwas ruhiger, weil wir halt eben in unserem operativen Geschäft in dem Unternehmen auch ein paar Dinge vorhaben. Da haben wir jetzt ein Grundstück gekauft, da werden wir ein Firmengebäude bauen, wo wir unsere Kunden schulen wollen und das hat dann halt eben auch erstmal Prio, aber man wird das ja nicht los, das ist ja doch schon ein bisschen, die Finger kribbeln ja, man guckt ja doch immer mal wieder rein, ja?
Ja. Sag ich das. Ja, ja, genau. Bin gespannt mit Konsolidierung. Also Stefan und ich haben ja auch ziemlich genau mit der Zinserhöhung dann, hatten so viel angekauft, dass wir gesagt haben, ist eigentlich mal gut. Durch die Zinserhöhung ist dann aber so ein bisschen Einkaufsparadies entstanden. Du kannst ja jetzt wirklich sehr, sehr picky sein, hast natürlich höhere Zinsen, aber kannst sehr, sehr picky sein und gut einsteigen. Und bin mal gespannt, ja, wie es weitergeht bei euch.
Das finde ich auch, das lernt man dann ja auch in so einer Community, die Chancen denken, ja. Ich habe damals Leute kennengelernt, die sagten mir bei 1,0% Zinsen, ja Marco, man kann ja jetzt nicht kaufen. Es gibt ja nichts und das ist ja auch viel zu teuer. Und die haben sicherlich auch recht gehabt in ihrer Welt.
Ja.
Und die gleichen Leute treffe ich jetzt wieder, die sagen mir, ja jetzt kann man ja schon mal gar nichts mehr kaufen, weil die Zinsen sind ja viel zu teuer.
Ja.
Es rechnet sich ja alles nicht mehr. Und dann haben die auch in ihrer Welt auch jetzt wieder recht. Aber wenn wir da auch gestützt von so einem Netzwerk, von vielen tollen Leuten, die man da kennengelernt hat bei euch, wenn man da den Fokus sauber aufrichtet auf die Chancen, auf die richtigen Dinge, dann kann man den richtigen Deal auch jetzt machen. Den konnte man damals machen, den kann man auch jetzt machen und den wird man auch in 3 und in 5 Jahren auch noch machen können.
Ja. Kaufst du viel, kauft ihr viel von Maklern oder habt in der Zeit, wo ihr dann so skaliert habt, auch viel von Maklern gekauft, hauptsächlich?
War uns völlig egal.
Ja.
War also auch so, ich habe da nie irgendwie einen großen Wert drauf gelegt, ob dann die Cottage da unten noch mit drin war oder nicht. Da gibt es ja einen Spruch von Markus Beford, wenn es sich rechnet, dann rechnet es sich. Und das betrifft ja auch die Maklercourtage. Und wir haben sowohl on- als auch off-market gekauft mit Maklern, die im Spiel waren. Wir haben tolle Makler auch kennengelernt, super Makler. Wir haben aber auch die kennengelernt, die halt eben Flachpfeifen sind, sage ich mal ganz salopp. Die gibt es ja in jedem Berufsbild da auch. Aber die Makler, mit denen wir viel zusammengearbeitet haben, da sind zum Teil auch Freundschaften daraus entstanden, hundertprozentig. Super. Das ist ja auch wieder so ein Thema, Marco. Wenn ich doch einen guten Makler habe, du sagtest eben Zeit, ja, Familie, Unternehmen, ein guter Makler, der spart mir ja auch eine Menge Zeit, wenn das alles optimal läuft, ja, wenn der mich versteht und wenn der mir die Dinge richtig gut zuträgt und der hinterher auch vermittelt zwischen Käufer und Verkäufer, dann dient der mir ja auch und dann hat er dafür ja auch eine Provision verdient. Ja. Das ist dann auch völlig in Ordnung. Habe ich nie ein Problem mit gehabt.
Ja, ja. Ja,
also, die haben wir auch nie verhandelt, Marco.
Ja, ja.
Wir haben nie eine Cottage verhandelt, weil ich ja auch da die Idee hatte, nee, leben und leben lassen. Und wir brauchen uns noch in der nächsten Zeit und wir sollten doch beide Spaß haben dann auch, ne, an der Geschichte.
Ja, ja. Super, okay. Also kann man sich, glaube ich, Akquise gut vorstellen. Jetzt ganz kurz Steuerstrategie. Du hast gerade schon gesagt, VV GmbH, da seid ihr irgendwann drauf gekommen, weil ihr gesagt, wir sparen uns Steuern, weil wir den Cashflow ansammeln in der VV GmbH, den wir jetzt sowieso nicht verleben wollen und rausziehen wollen und dort kann er dann weniger versteuert weiterarbeiten. Das ist wahrscheinlich die Idee.
Ja, es war noch eine Idee vor der Idee, nämlich irgendwann haben wir ja dann doch die Situation gehabt, das Eigenkapital wurde dann weniger. Auch wenn wir am Anfang wenig benutzt haben, es war ja immer mal irgendwie auch eine Kleinigkeit zu machen und gerade bei den größeren Objekten war es auch seinerzeit schon so, dass die Banken durchaus auch eine Stange Eigenkapital sehen wollten. Und wir hatten ja nun schon drei Wohnungen, die Eva und ich, die ja schon, dadurch, dass wir die schon viele Jahre hatten, auch schon weitgehend abbezahlt waren oder teilabbezahlt waren. Und dann haben wir halt eben in einem Coaching mit dem Markus Wahle, hat er dann uns auf die Idee gebracht, wir könnten ja diese drei Immobilien in unsere eigene VV verkaufen. Und das Kapital, was wir damit erzielen, wäre dann ja praktisch weiteres Eigenkapital für den Kauf von weiteren Objekten. Ja, und das war halt eben dann auch nochmal ein Gamechanger, der uns halt eben da liquide gemacht hat, mit Eigenkapital ausgestattet hat, obwohl wir die Immobilien behalten haben, in einer noch steueroptimierten Struktur. Und und damit fing die Geschichte dann nochmal an, richtig Spaß zu machen. Ja?
Erzähl nochmal, wie da Eigenkapital entsteht.
Ja, sehr gerne. Also wir sagen einfach mal, wir haben eine Wohnung, die hat einen Marktwert von 200.000 und die ist noch mit 100.000 Euro bei der Bank belastet. Dann sind wir praktisch zur Bank gegangen als vermögensverwaltende GmbH und wir haben gesagt, ich bin jetzt die vermögensverwaltende GmbH und ich möchte eine Wohnung kaufen. Die gehört ganz zufällig mir. Die ist 200.000 Euro wert und ich möchte gerne hier 200.000 Euro haben, um diese Wohnung zu kaufen. Und in dem Beispiel hat das dann geklappt und dadurch sind durch diesen Kauf dieser einen Wohnung sind dann halt eben irgendwo 100.000 Euro freie, liquide Mittel entstanden, die wir dann halt eben wieder einsetzen konnten zum Kauf oder zur Eigenkapitaldarstellung von einer weiteren größeren Immobilie.
Ja. Bedeutet im Umkehrschluss natürlich, dass die VV GmbH dann eine höhere Bankrate zu tragen hat, als ihr vorher im Privatbesitz hattet. In dem Beispiel jetzt eine doppelt so hohe ungefähr, ne, je nachdem wie die Zinsen sind, aber zu dem Zeitpunkt ist wie eine Nachbeleihung auch. Ne?
Ist wie eine Nachbeleihung und da muss man die Kapitaldienstfähigkeit, da muss man schon drauf gucken, dass es funktioniert. Das muss man dann den Banken auch erklären. Das ist auch spannend. Ich hatte aber das Glück, dass die Banken, mit denen ich da gesprochen habe, die waren fit und die kannten das und die haben auch das große Ganze dahinter gesehen und auch die Idee, die sich dahinter verborgen hat und deswegen sind die da auch mitgegangen. Das hat gut geklappt.
Kommt ja auch immer drauf an, also wenn man Werte entwickelt hat, Mieten entwickelt hat, die Immobilien im Wert gesteigert hat, dann entsteht da ja quasi mehr Spielraum, um sowas zu machen.
Ne? Ja, genau.
Wie läuft Mietentwicklung bei euch? Habt ihr viel Underrent gekauft und dann entwickelt oder...
Einige, aber nicht so richtig deutlich. Die meisten haben wir wirklich gekauft in einem richtig guten Zustand, wo wir sagen, die können wir direkt heute weitervermieten. Wir haben dann mit den Mietern gesprochen, sind in die Gespräche gegangen, haben Mieterhöhungen vorgenommen, zum Teil die aber auch immer begründet mit irgendwelchen Add-ons für die Mieter. Da reicht ja zum Teil, wenn die sagen, ja, aber wir hätten hier gerne mal keinen Vorhang mehr, sondern eine Glasduschabtrennung. Kein Problem, machen wir, werdet ihr dann dafür mit einer Mieterhöhung einverstanden, angepasst. Das ging immer, wir machen das sehr im Dialog und sehr nah an den Mietern auch, bei den Immobilien, die wir selber managen. Und und ansonsten haben wir zum Teil bei Neuvermietung. Eigentlich war der Schlüssel immer, Marco, wenn jemand gekündigt hat und jemand Neues kam rein, dann haben wir halt eben dort die Preise richtig sauber anpassen können. Das war dann auch fair. Und ich sage mal, für alle Seiten verträglich, weil ja auch, ich finde das immer vom Stil her ein bisschen fragwürdig, wenn da irgendwie jemand schon viele Jahre wohnt und auf einmal kommt ein neuer Eigentümer und dem fällt nichts Besseres ein, als zum allerersten Kennenlernen eine Mieterhöhung mitzubringen. Kann man machen, darf man auch durchaus, fanden wir jetzt aber irgendwie, haben wir uns nicht so richtig gut beigefühlt und deswegen haben wir dann den Weg der Neuvermietung gewählt.
Ja, also ich glaube, wenn, dann muss es auch immer ein Miteinander sein. Also das Schlimmste, was man machen kann, ist kaufen und dann Briefe rausschicken, ausschließlich, sondern ich glaube, das ist jeweils eine individuelle Situation und es ist ein Geben und Nehmen, ne? Wie du schon auch gerade erklärt hast. Und genau, das Beste, und so muss man auch langfristig denken. Also wer natürlich einen Riesendruck hat, weil er kurzfristig unbedingt Geld verdienen will innerhalb von einem Jahr, da kommt man vielleicht auf komische Ideen, aber wir sollten Immobilien mittel- und langfristig denken und irgendwann passt sich die Miete der Marktmiete an, spätestens bei Auszug des Mieters. Okay. Das heißt, ihr habt jetzt, was würdest du sagen? Habt ihr den Großteil eurer Wohnungen auf Marktmiete jetzt vermietet gerade? Oder habt ihr noch Potenzial?
Ja. Nee, da sind wir ganz gut unterwegs. So einen Ausfall hat man ja immer. Wir haben einen, so einen uralten Mietvertrag, da müssen wir ein bisschen tricky, aber das ist so eine kleine Wohnung, das ist jetzt von den Summen her auch für uns verknappbar irgendwo, das ist in Ordnung und das ist ein sehr alter Herr, den wollen wir da auch jetzt nicht so stressen irgendwie mit solchen Themen. Man weiß ja auch nie, was es mit denen macht. Da sind wir in einem lockeren Dialog mit dem und gucken einfach mal, wie sich das entwickelt. Aber bei allen anderen sind wir soweit ganz unterwegs, ja.
Ja, okay, jetzt kommen wir mal in Richtung des Mehrfamilienhauses. Jetzt ist allein schon die Summe an Wohnungen im Bereich, wo vielleicht die Bank irgendwann sagt, oh, ja, und jetzt kommst du an und sagst, jetzt will ich ein 19er Mehrfamilienhaus kaufen. Mhm. Wie hat das mit der Bank funktioniert?
Ja, also grundsätzlich auch da waren die erstmal offen dafür. Die haben ja bis dato auch gesehen, was wir gemacht haben und wie sich das entwickelt hat. Wir haben regelmäßig proaktiv auch unseren Ansprechpartnern bei den Banken darüber Informationen gegeben. Ja, wie sich das entwickelt, einfach mal so Aufkünfte auch und ja.
Mehrere Banken. Also ihr seid bei mehreren Banken finanziert, bei wie viele? Drei oder?
Ja, wir haben im Prinzip hatte ich ja meine Hausbank damals in Dülmen, mit der ich immer super erfolgreich all die Jahre das gemacht habe. Dann habe ich natürlich den zweiten Zugang über die Firma, über die Operative, wo wir natürlich auch seit 27 Jahren da halt eben Banken haben und auch ein sehr gutes Rating, sagte ich eben schon, die gucken da sehr wohlwollend auf uns. Das habe ich mir natürlich auch zunutze gemacht und ich habe natürlich hier am Standort auch eine Bank. Somit hatte ich immer die Wahl. Ich wollte das aber nie so einen riesen Preisausschreiben machen. Ich mag es eigentlich mit meinen Partnern zu arbeiten, aber manchmal ist der eine gerade besser und mal der andere und ich finde so 2-3 Banken ist auch durchaus legitim. Das darf man schon machen. Ja. Sollte man auch machen.
Okay, und das 19er, das hat dann einfach geklappt?
Ja, das 19er war ein totaler Glücksfall. Das war ja noch in der heißen Phase Mitte 22. Als sich der Leitzins noch nicht entwickelt hat. Mhm. Aber als die Banken natürlich das schon so ein bisschen gewittert haben und haben so ein bisschen das vorweggenommen, ja, diese leichten Erhöhungen. Und da war wirklich eine wunderbare Immobilie. Ich bin immer noch ganz begeistert, insbesondere in Bezug auf Lage, Bausubstanz und vor allen Dingen Preis. Wir haben die damals zu einem wirklich sehr, sehr, sehr günstigen Preis gekauft. Das war auch ist einfach alles gut gelaufen. In einem Objekt ist alles gelaufen, was man so gelernt hat bei euch. Und alle Dinge haben richtig gut funktioniert. Die Verkäuferseite hatte da auch ein bisschen Druck, Verkäuferdruck. Das habe ich aber erst im Nachhinein erfahren. Ich habe den Verkäufer nie kennengelernt. Ich habe dann erst im Nachgang erfahren, dass da auch ein sehr motivierter Verkäufer war. Die wollten das also sehr zeitnah auch verkaufen und haben dann, glaube ich, gemerkt, mit uns würde das funktionieren. Und deswegen sind wir da rangekommen, deswegen konnten wir auch gut verhandeln. Ja, und die Banken haben natürlich auch eine Einwertung der Immobilie vorgenommen, haben gesehen, wir kaufen deutlich unter Marktwert und dementsprechend waren auch die Banken gerne bereit, das zu begleiten, ja.
Ja.
Auch alle Banken hätten das gerne begleitet.
Wow, okay, also toll, ne? Da muss man wirklich einen guten Job, glaube ich, machen, gute Immobilie finden, gut mit den Banken arbeiten und dann den Mut 2022, wo ja schon Unruhe drin war, Respekt da. Ja. Und das Haus geht auch schon auf für euch?
Ja, das Haus ist der so ein bisschen die Achillesferse gerade in unserem kompletten Konzept, weil wir, also es wäre wunderschön, aber hätte und wäre hilft ja nicht. Und irgendwo sind ja auch immer mal Dinge, die gut klappen und dann gibt es auch mal eine Sache, die nicht gut klappt. Wir haben uns damals im vollen Bewusstsein für eine variable Finanzierung entschieden.
Hart.
Und das ausgerechnet bei unserem größten Brocken, Marco. Und für unsere Verhältnisse ein sehr großer Brocken, also mit über 1 Million Kaufpreis.
Ja.
Und warum haben wir das gemacht? Weil wir damals gesagt haben, wir konnten einen variablen Zins nehmen mit 1,3%.
Mhm.
Oder wir hätten einen auf 10 Jahre festgeschriebenen Zins von 3,1% nehmen können.
Ja.
Und das war dann ja auf 10 Jahre zurück betrachtet. Die 3,1 wäre dann ja der höchste Zins der letzten 10 Jahre gewesen.
Ja. Aber jetzt ein sehr guter.
Ja, wir haben hier gesessen, haben gedacht, nee, ey, wir können doch nicht zum höchsten Zins festschreiben jetzt. Das wird erstens, Annahme, sehr lange dauern, bis der variable Zins mit den 0,25er Schritten, in Klammern, die Europa vielleicht gar nicht verträgt.
Mhm.
Ja, man wird das sehr lange dauern. Das heißt, wir haben schon mal einen Vorteil, bis wir die 3,1 reißen. Haben dort in der Zeit halt eben schon mal ein bisschen Eigenkapital zurückgelegt, Rücklagen dort. um dann vielleicht eine kurze Zeit zu überstehen und hoffen dann wieder auf sinkende Zinsen. Das war die Grundannahme. Hört sich ja auch gut an. Mhm. Hat aber nicht geklappt. Mhm. Die Realität hat uns eingeholt. Die Lagarde wird jetzt auch nicht mehr meine allerbeste Freundin, glaube ich. Ich habe aber da keine Wahl. Ihr wisst selber, 12 Zinserhöhungen in Folge, zum Teil 0,75er Schritte, die uns natürlich durch Mark und Bein gingen. Da haben wir schon eine Situation, wo wir sagen, da ist halt eben diese Immobilie in den roten Bereich, in den deutlich roten Bereich gerutscht. Die müssen wir jetzt querfinanzieren. Da müssen wir mal schauen, wie wir das jetzt machen. Da können wir übrigens, Marco, auch auf der Einnahmenseite nicht viel machen, was ja mein logischer Reflex immer wäre, weil wir öffentlich geförderten Wohnraum dort haben.
Ja.
Und wir haben eine Mietbindung dort. Wir können die Mietpreise, da gibt es eine Kostenmiete, die wird alle 3 Jahre neu berechnet. Und weiter können wir da nichts machen. Da müssen wir jetzt ein bisschen kreativ werden und müssen irgendwie schauen, wo da die Lösung liegt. Ja,
ja, ja, ja. Also du bist nicht der Erste und nicht der Letzte, der eine Zinswette verloren hat an der Stelle, glaube ich. Ja. Wie gesagt, haben wir selber auch mit unseren 25 Wohnungen in Bayern, da haben wir es auch so gemacht, haben auch gedacht, in ein paar Jahren quasi schichten wir dann nochmal um, wenn die im Wert entwickelt sind, deswegen machen wir es mal variabel und so. Und dann haben wir auch zusehen können, wie die Bankrate hochgegangen ist. Wahnsinn. Okay, das heißt, du hast da eine Unterdeckung, ich gehe mal davon aus, schon von ein paar tausend Euro wahrscheinlich. So. Und das wird aber kompensiert durch die anderen Wohnungen?
Nee, leider nicht. Die haben wir alle auf Null gekauft. Mhm. Wir haben aber, ich habe Rücklagen einfach, ja. Mhm. Wir haben ja auch noch dann ein bisschen Eigenkapital und das kann ich schon noch eine Zeit lang quersubventionieren. Das geht. Das kriegen wir hin. Kann ich aber auch nicht und will ich auch nicht unendlich machen. Das heißt, wir müssen uns jetzt Gedanken machen, wie können wir damit umgehen. Da muss jetzt halt eben eine Lösung her. Da sind wir aber jetzt gerade in dem Prozess auch gerade, wo wir auch die Herausforderung dann einfach für uns lösen wollen. Ja?
Also festschreiben oder verkaufen wäre ja potenziell.
Ja, verkaufen wäre eigentlich so schade, weil dieses Haus wäre wirklich alleine schon als Rente geeignet. Weil wenn wir dort jetzt wieder in einen anderen Zinsbereich laufen würden, konjunktiv, und wir müssen nur noch 8 Jahre durchhalten, dann endet ja die Miet.
Ja.
Und das ist eine tolle Lage und eine geile Substanz. Also Verkauf könnten wir jetzt machen. Da würden wir auch noch mal richtig Geld mitnehmen. Aber dafür haben wir es ja nicht gemacht, Marco. Sondern der Plan ist ja langfristiger, nächste Generation. Und ich schlafe jetzt nicht schlecht und die Eva auch nicht. Gott sei Dank, die hat auch gute Nerven. Also das Schlechteste, was uns passieren könnte, wäre dann halt eben ein Verkauf von dem Objekt. Wir haben aber im Moment auch noch ein paar andere Ideen,
wie festschreiben. Wir das machen können.
Bitte?
Festschreiben?
Ja, vielleicht auch mal auf ein Jahr festschreiben. Vielleicht auch mal gucken, ob man auf einer anderen Seite vielleicht doch noch mal jetzt auch ein Aufteilergeschäft macht in einer Immobilie, die wir dann kaufen würden, um die aufzuteilen. Das hat hier so noch keiner auf dem Schirm. Das wäre eine interessante Lösung. Wir haben da gerade ein Objekt, wo sich das total anbietet, wo wir uns dann Zeit letztendlich auch noch mal erkaufen würden.
Ja.
Um zu gucken, wo gehen die Zinsen hin. Das kann ja auch keiner sagen. Jeder hat eine Meinung, aber keiner weiß es, wir auch nicht.
Ja,
und da muss man einfach gucken. Wir wollen jetzt das Spielfeld komplett aufschöpfen und nicht einfach auf einer negativen Stimmung heraus jetzt so ein geiles Objekt verkaufen. Ne?
Ja.
Also
ja, ich sehe schon, ihr hängt an der Immobilie und denkt langfristig. Also es ist cool.
Ja. Aber auch nur bis zum bestimmten Punkt. Also bevor es für uns ungemütlich wird, als Familie oder so, oder bevor wir irgendwie merken, das tut uns nicht mehr gut, das ist mir ganz wichtig. Ja. Ich möchte, dass es hier allen gut geht und das soll uns dienen und nicht umgekehrt. Ja. Wir wollen nicht nur den Immobilien dienen, sondern eigentlich soll das unser Leben ein Stückchen schöner machen und auch optimalerweise das Leben von vielen anderen auch noch drumherum. Aber wir würden jetzt nicht dran hängen um Gedeih und Verderb, dass wir es jetzt halten würden, sondern dann würden wir es auch verkaufen können, das wäre auch okay.
Ja, okay. Also spannend, ich drücke alle Daumen und kann man nur wirklich, können wir alle immer nur draus lernen. Ich weiß also selber exakt, wie sich das angefühlt hat, bis genau Mitte 2022. Ich weiß, dass sehr viele Leute gesagt, also einfach Fans von variabler Finanzierung. Und wenn du über die Zeit guckst, dann bist du mit variabler Finanzierung irgendwie im Schnitt besser gefahren. Aber es gibt halt einfach den Punkt, wo du sehr niedrige Zinsen hast, die plötzlich hochgehen. Das haben wir gesehen. Also in der Geschwindigkeit hat logischerweise niemand damit rechnen können. Ja. Das muss man dann schon auch verkraften. Man kann nur, also wenn man sowas macht, dann muss man so machen wie ihr, nämlich mit Rücklagen, die man bildet und genau gucken, wie lange man das quasi mitspielen kann. Weil sonst wird's halt gefährlich. Und also drück alle Daumen, dass ihr dieses Los dauerhaft halten könnt. Und dann kommen wir jetzt mal zu den Domarkaden. Ich hab's gegoogelt. Ja, ich weiß nicht, ob das noch aktuell so aussieht, aber da sieht man dann ein Bild von den Domarkaden in Iserlohn, heißt das, ne?
Ja, Iserlohn-Lettmat, genau, richtig.
Mhm. Wie viele Einwohner?
Iserlohn, also Lettmat ist ein kleiner Ort von Iserlohn, Vorort. Ich würde mal sagen, vielleicht so 15.000, kann ich aber gar nicht sagen. Geschätzt einfach nur.
Ja, okay. Und dann sieht man so klassisch Arkaden. Also da sieht man unten einige Gewerbe, Kosmetikstudio, Italiener, Anwalt, Gelateria. Ja. Und dann oben drüber, glaube ich, noch ein bisschen Wohnungen. Was ist das für ein Baujahr? 80er, 90er?
Oder? Ja, ist sogar 2000.
Ah ja, okay, ja.
Ist sogar 2000, wenn du jetzt drauf guckst, von vorne der linke Teil ist 2000, der rechte Teil, da weiß man es gar nicht mehr genau.
Mhm.
Das ist deutlich älter, ist aber auch dann 2000 komplett alles kernsaniert worden, in einen richtig guten Zustand gebracht worden. Und das Ding war natürlich wirklich eine ganz tolle Angelegenheit. Ich muss aber da auch sagen, ich will mich da nicht mit fremden Federn schmücken. Das hat mein Freund, der Daniel, gefunden. Der Daniel ist dort vor Ort, bietet dort Versicherung und Finanzierung an und ist, wenn es um Immobilien geht, dort halt eben super vernetzt. Also jede Wohnung, die dort verkauft wird, da weiß er drüber Bescheid. Und so dann halt eben auch dieses Objekt. Und wir haben abends auf einer Party drüber gesprochen. Er war ganz aufgeregt und ich merkte richtig, er muss mir was sagen. Er konnte es gar nicht abwarten. Und dann hat er mir das erzählt und dann haben wir länger drüber gesprochen und auch über die Informationen, die ich hatte über Masterclass, konnte ich ihm dann auch ein paar Infos geben. Und irgendwann kamen wir dann auf die Idee, Mensch, wir könnten das eigentlich zusammen machen. Das wäre ein großer Brocken und eine Risikostreuung und wir nehmen das Know-how von beiden dazu und holen aus beiden Welten das Beste. Und da kann ich dem Daniel nur für danken, da hat er sich dann wirklich dafür entschieden, das mit mir gemeinsam zu machen. Freue ich mich total drüber. Und dann haben wir das gekauft in einer weiteren vermögensverwaltenden GmbH, weil die nennt sich dann auch Domarkaden, vermögensverwaltende GmbH, weil die Geschichte schon Cashflow-positiv ist, ja.
Ja.
Da haben wir aber, Marco, natürlich nicht auf den variablen Zins gesetzt, weil dann wäre das Klumpenrisiko einfach viel zu groß gewesen. Vor anderthalb Jahren.
Also Anfang 23.
Ja, genau.
Da waren Lagarde und du schon keine Freunde mehr.
Nö, da ging das schon in die richtige Richtung. Wir waren keine Freunde mehr. Und es war immer noch der Gedanke, variabel wäre cool, aber wir konnten es uns einfach nicht leisten, weil wenn bei dem Volumen da mal irgendwo noch was Unvorhergesehenes passiert und es geht in die falsche Richtung, dann hätte es uns mehr als wehgetan. Und von daher haben wir da den Zins festgeschrieben, mit einer lokalen Bank, die auch das Objekt kannte, die super kooperativ war. Das war wirklich ein gutes Zusammenarbeiten dort von Anfang an. Und und das haben wir dann jetzt auch festgeschrieben auf 10 Jahre. Und da fühlen wir uns auch alle sehr wohl mit.
Sehr, ja, super. Ist das Hälfte Wohnen, Hälfte Gewerbe? Oder?
Ja, so ungefähr.
Und was hat man da für Mietrenditen?
Wir haben da ungefähr von 7% in Summe.
In Summe in 7% und das Gewerbe mehr wahrscheinlich.
Gewerbe mehr, ja.
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 Wie fühlt sich das an mit Gewerbe? Also
geile Frage. Eigentlich gar nicht gut. Ja. Ich war immer einer der, das sind auch so Vorurteile dann. Ich war immer einer so mit Gewerbe, nee, Gewerbe lieber nicht. Ich weiß auch gar nicht im Nachhinein warum. Lass uns lieber Wohnraum machen. Vielleicht gelernt ist gelernt. Oder irgendwo alles ein bisschen ruhiger, konservativer. Aber die Domarkaden sind schon die privilegierte Lage dort, also wirklich ein Traumobjekt, wie du es gerade auch beschrieben hast. Und wir haben halt eben eine sehr große Streuung. Wir haben ja wirklich 12 unterschiedliche gewerbliche Mieter dort drin. Das war mir wichtig, also wenn da jetzt nur ein Kick oder ein Cody oder ein Lidl unten drin gewesen wäre, dann hätte ich mich schwerer getan, der Daniel vermutlich auch, müssten wir ihn fragen. Aber so war das natürlich schon irgendwo kein Klumpenrisiko. Viele kleine Einheiten und alles Dinge, die eher im Dienstleistungssektor anzuordnen sind. Du hattest es gerade gesagt, also wir werden auch, egal wie viel wir bei Amazon kaufen, wir brauchen den Lieblingsitaliener um die Ecke. Wir brauchen die Eisdiele, den Rechtsanwalt, den Friseur, den Hörgeräteakustiker, die werden wir brauchen. Die sind dort drin und auch schließlich und eine Zeitarbeitsfirma noch und ein Physio. Also alles Dinge, wo ich einfach sage, da können wir wirklich auch dauerhaft Spaß mit haben und das wird funktionieren. Da fühle ich mich sehr, sehr gut mit.
Wie lang laufen die Verträge so?
Das ist sehr unterschiedlich. Da haben wir zum Teil noch 5 Jahre Laufzeit, zum Teil aber auch Jahresverträge. Das haben wir vom Vorbesitzer übernommen. Der hat das sehr gewissenhaft gemacht. Die haben das wirklich richtig gut gemacht. Auch die Immobilie ist top in Schuss. Und von daher würden wir jetzt einfach nur agieren, wenn dort eine Kündigung ansteht. Ansonsten haben wir natürlich auch immer so ein Grundrauschen drin, so kleinere Dinge. Dann hat mal der dies Wehwehchen oder hier schließt mal eine Tür nicht oder solche Geschichten. Aber das lösen wir ganz gut. Da ist der Daniel und seine Frau Irini, die sind halt eben dort vor Ort. Die leben auch in Letmata, die sind Letmata mit Herz und Seele. Und da bin ich auch sehr dankbar. Die nehmen mir natürlich auch viel ab dort vor Ort. Ne?
Und habt ihr irgendwie die Gewerbenachfrage prüfen können im Vorfeld?
Ja. Ja, aber klassisch. Es gibt ja zwei berühmte Leute, die machen einen Spaziergang regelmäßig miteinander. Der Daniel und ich haben dann auch einen Spaziergang gemacht. Wir sind dann einfach mal durch die Fußgängerzone von Letmate gegangen, einmal auf der linken Seite ganz runter und auf der rechten Seite zurück und haben nicht ein einziges Lokal Leerstand gesehen. Und wir sind ja ganz vorne am Anfang und die sind ja weiter untergeordnet. Und das allein hat im Prinzip schon für uns gereicht, zu sagen, funktioniert. Hat sich auch in der kurzen Zeit bewährt, weil wir immer mal wieder Anfragen haben, wo Leute dann auch sagen, Mensch, wenn mal was frei wird oder habt ihr was frei gerade, wenn dort mal was frei wird, dann denkt mal an mich. Also von daher, da werden dieses Leerstandrisiko sehe ich bei den Immobilien momentan gar nicht. Also weder bei den Wohnimmobilien als auch bei den Gewerbeimmobilien.
Ja. Was habt ihr da? Da habt ihr Cashflow positiv.
Ja.
In welcher Dimension? Also
ja, wir hatten jetzt noch ein bisschen tilgungsfreie Zeit vereinbart. Die läuft jetzt aber gerade aus. Und da wird schon so ein vierstelliger Betrag pro Monat überbleiben. Den wollen wir da aber erstmal liegen lassen. Der geht dann in die Holdings vielleicht auch, um dort wieder Eigenkapital vielleicht für die nächsten Domakaden zu schaffen, die dann vielleicht mal irgendwann anstehen.
Ja. Also ihr habt eine Holding, wahrscheinlich Eva und du zusammen.
Ja, da genau.
Und Daniel mit seiner Frau auch. Und die sind dann jeweils beide beteiligt an der Domakaden VV GmbH.
Genau.
Ja.
Richtig.
Ja. Okay. Super, Marco. Ihr in 10 Jahren?
Ja. Boah, schwer. Also ich bin ja immer so ein Typ, du kennst mich ja auch ein bisschen, ich sage ja immer so jeden Tag so gut wie möglich. Und dann kommt alles andere von alleine. So ganz große Pläne, langfristige Pläne habe ich nicht so richtig gemacht. Wir wollen letztendlich eine vernünftige, ordentliche Rente auf den Immobilien haben und vorrangig auf den Immobilien haben, weil so viele andere Dinge gibt es da nicht mehr, wie ich ja schon sagte. Wir wollen die Immobilien weiter bewirtschaften. Wenn uns nochmal wirklich tolle Immobilien vor die Füße fallen sollten, wo wir sagen, das passt einfach, dann würden wir die gerne nehmen. Wir müssen aber auch gucken, dass wir uns strukturell jetzt so ein bisschen besser aufbauen, dass wir die Eva entlasten. Im Moment ist es für mich komfortabel. Alle Dinge, die ich hier irgendwie nicht tun mag, die gebe ich der Eva. Und die Eva macht die dann. Aber ist natürlich auch nicht so richtig fair der Eva gegenüber, weil die hat vielleicht auch andere Dinge auch in ihrer Welt, die ihr wichtiger sind. Sie hat ja auch noch ein paar Dinge, die sie gerne machen möchte. Und von daher würden wir jetzt so als nächsten Schritt so ein bisschen die Strukturen, die Automatisierung, vielleicht mal eine 520-Euro-Kraft, vielleicht mal eine virtuelle Assistenz, solche Dinge einfach auch bei einer Sanierung, dass immer der gleiche Warenkorb Fliesen, immer der gleiche Warenkorb sanitär mit den Handwerkern. Also Mini-Prozesse schaffen, die einfach dieses tägliche, hör mal, wie sollte hier nochmal das gemacht werden und ruf mich mal eben zurück, wie sollte nochmal das gemacht werden, dass wir das verschlanken, dass wir uns auf die Mieter letztendlich konzentrieren können und ja nicht so ein Chaos haben in der ganzen Angelegenheit, sondern einfach ein ruhiges Fahrwasser, ja. Ja. Planerisch, vorausschauend und so weiter.
Ja. Wie alt bist du? Also geschätzt Mitte 30, würde ich mal so sagen.
Ja, danke. Danke. Nee, ich bin schon 49 geworden gerade.
Ja.
Und die Eva ist im gleichen Alter. Wir haben einen 9-jährigen Sohn, das heißt, wir können jetzt schon noch, ich will auch nicht mit 65 aufhören, mir macht also mein eigentlicher Job, der macht mir Bock, aber vielleicht will man auch mal irgendwann anders arbeiten. Vielleicht merkt man auch irgendwann, wir sind täglich im Kundenkontakt und vielleicht wollen die auch irgendwann seinen alten Sack nicht mehr sehen. Das kann ja alles passieren und da will ich vorbereitet sein. Also wir wollen im Leben einfach die Wahl haben immer und frei sein und selber den Weg wählen können und deswegen haben wir uns halt eben jetzt auch so aufgestellt, ja.
Ja.
Dass wir sagen, wir haben ein paar Jahre, geben wir jetzt Gas. Das sind ja noch nicht so viele Jahre. Wir haben gesagt, ein paar Jahre geben wir wirklich Gas und geben da viel Energie rein, um dann hinterher auch davon profitieren zu können.
Ja, Wahnsinn. Also sagen wir mal, für einen Einstieg in Immobilien ja dann schon ein etwas höheres Alter als im Durchschnitt, wir jetzt wahrscheinlich bei uns in der Community haben. Und dann so seit 2021, sind jetzt auch 3 Jahre, so Gas zu geben dann und das quasi noch hinzustellen, schon natürlich an die nächste Generation, an euren Sohn denkend. Ganz toll. Einfach Gratulation, Marco, zu dem, was ihr da schon aufgebaut habt. Ganz viel Erfolg. Vielen Dank fürs Gespräch. Unglaublich spannend.
Ja, vielen Dank. Ich bedanke mich auch und weiterhin viel Erfolg. Ihr bietet echt einen Mehrwert. Ganz toll, was ihr macht. Ich hatte das schon mal gesagt, ihr verändert Leben. Ja, ihr verändert wirklich Menschenleben. Der in eure Fänge gerät und das wirklich dort macht, der wird andere Möglichkeiten haben. Das heißt nicht, dass jeder, der eine Masterclass macht, der wird nicht Immobilien kaufen. Aber jeder, der es wirklich will und eine Masterclass macht, der kann hinterher Immobilien kaufen mit einem überschaubaren Risiko. Das kann einen riesen Unterschied machen im Leben, auch was die Altersvorsorge angeht. Und ich kann da nur jeden auch aufzurufen und auch motivieren. Traut euch da einfach mal, guckt euch das an und geht diesen Weg. Wenn wir das geschafft haben, dann könnt ihr das schon lange.
Marco, tausend Dank für diese Worte auch. Und wir sehen uns bald. Mach's gut. Danke.
Alles klar, macht's gut. Bis dann. Ciao.